Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Nicolas Sarkozy macht ernst. Frankreich will seine Industrie vor den Folgen der Finanzkrise schützen. Kauflust: Die deutsche Lufthansa macht der österreichischen Fluggesellschaft AUA ein Übernahmeangebot. Krücken für die freie Marktwirtschaft. Die SVP unterstützt die Rettung der UBS, will aber liberalen Grundsätzen treu bleiben. Anrüchige Transparenz. Das EU-Parlament will den Einsatz von sogenannten Nacktscannern an Flughäfen sorgfältig prüfen lassen. Reformversuch. Mexiko will seinen Ölkonzern Pemex überholen. Die Erfolgschancen sind gering. Und zwei prominente Stimmen zum Finanzbeben: Martin Wolf von der britischen Financial Times und der New Yorker Wall Street-Anwalt Rochin Cohen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Der französische Präsident Sarkozy gründet einen staatlichen Interventionsfonds zur Unterstützung der Wirtschaft. Dieser soll die wichtigsten französischen Industriekonzerne vor den Folgen der Finanzkrise und vor ausländischen Übernahmen schützen. Weiter sagte Sarkozy Steuererleichterungen zu, um die Wirtschaft zu beleben. Zudem soll der Staat französischen Unternehmen beistehen, damit sie von den Banken Kredite erhalten. Einige große Schweizer Unternehmen haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé erzielte in den ersten 9 Monaten einen Rekordumsatz von über 81 Milliarden Franken. Gut unterwegs sind auch der Agrochemiekonzern Syngenta und das Medizinaltechnikunternehmen Synthes. Beide Firmen konnten ihre Verkäufe massiv steigern. Der Elektrotechnikkonzern ABB meldet bei Umsatz und Gewinn zweistellige Zuwachsraten. Der Bestellungseingang blieb jedoch unter den Erwartungen. Die Grossbank Credit Suisse hat ihren bereits angekündigten Verlust von 1,3 Milliarden Franken bestätigt. Nach den deutlichen Verlusten gestern tendieren die Börsen in den USA heute etwas stärker. Momentan liegt der Dow Jones Index in New York bei 8.710 Punkten plus 2,2%. Die Schweizer Börse startete heute gut, machte dann im Laufe des Tages aber wieder Verluste. Der Swiss Market Index schloss nun bei 5.893 Punkten minus 0,5%. Experten machen dafür weltweite Rezessionsängste und schlechte Quartalszahlen einiger Firmen verantwortlich. Hier noch die Devisenzahlen von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1.4974 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.1625 Franken. Die SVP hat ihren Willen bekräftigt, das Rettungspaket für die UBS in der Wintersession zu unterstützen. Trotz des staatlichen Eingriffs bleibe die SVP aber eine überzeugte Verfechterin der freien Marktwirtschaft, das sagte die Partei vor den Medien in Bern. An viel zu hohen Löhnen und Boni stößt sich auch die SVP, hier sei die Eidgenössische Bankenkommission gefordert. Auch die CVP ist für das Rettungspaket. Sie bleibt bei der Forderung nach einem Wachstumspaket, um die Konjunktur anzukurbeln. Am Paradeplatz in Zürich protestieren Gewerkschaften und linke Parteien gegen überrissene Managerlöhne und Bonuszahlungen. Zur Kundgebung sind rund 300 Personen erschienen. Das milliardenschwere Rettungspaket des Staates für die UBS soll an Bedingungen geknüpft werden. Die Demonstrierenden fordern etwa, dass die UBS-Manager ihre Prämien zurückzahlen müssen und dass keine Löhne über 1 Million Franken ausbezahlt werden, solange die UBS mit Steuergeldern unterstützt wird. Der amerikanische Versicherungskonzern AIG, der vom Staat gerettet wurde, sperrt erneut Millionenbeträge, die als Bonuszahlungen für Manager vorgesehen waren. Alle Zahlungen an Manager aus einem AIG-Vergütungstopf, der mit 600 Millionen Dollar gefüllt ist, all diese Zahlungen seien gestoppt worden, sagte der New Yorker Staatsanwalt Cuomo. Cuomo verlangt, dass alle Kredite plus Zinsen zurückbezahlt werden. Vorher seien keine Boni an die Führungsriege auszuzahlen. Der Staat rettete den AIG-Konzern mit über 120 Milliarden Dollar vor dem Bankrott. Die deutsche Lufthansa hat der angeschlagenen österreichischen Fluggesellschaft AUA ein offizielles Übernahmeangebot vorgelegt. Das bestätigt die zuständige Kontrollbehörde in Wien. Zuvor war der Handel mit AUA-Aktien ausgesetzt worden, weil entsprechende Gerüchte aufgetaucht waren und die Aktien stark an Wert verloren hatten. Die Erfolgsaussichten des Übernahmeversuchs sind laut der Kontrollbehörde aber unsicher. Das Europaparlament will noch etwas Bedenkzeit, bis die sogenannten Nacktscanner auf Flughäfen zum Einsatz kommen können. Das hat das Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit entschieden. In der Zwischenzeit soll die EU-Kommission untersuchen, ob die Durchleuchtungsgeräte eine medizinische Gefahr darstellten. Und sie soll abklären, welche Auswirkungen die Scanner auf die Persönlichkeitsrechte haben. Ganzkörperscanner durchleuchten die Passagiere bis auf die Haut. Sie werden bereits in mehreren europäischen Flughäfen getestet und sind auch in den USA im Einsatz. Die irakischen Sicherheitskräfte haben von den US-Truppen die Verantwortung für die Provinz Babylon südlich von Bagdad übernommen. Das sei ein Beweis dafür, dass die irakischen Truppen die innere Sicherheit jetzt selbst garantieren könnten, sagte der nationale Sicherheitsberater Iraks. Die Provinz galt wegen der häufigen Anschläge lange Zeit als Todesdreieck. Babylon ist die 12. von insgesamt 18 Provinzen, in denen nun offiziell die irakischen Sicherheitskräfte die Verantwortung haben. Im Zentrum Bagdads fuhr am Morgen ein Selbstmordattentäter sein Sprengstoffauto in den Konvoi von Arbeitsminister Mahmoud al-Sheikh. Dabei wurden nach Polizeiangaben 11 Menschen getötet und 22 verletzt. Der Minister selbst blieb unverletzt. China reagiert mit scharfen Worten darauf, dass das Europaparlament den chinesischen Menschenrechtsaktivisten Hu Jia mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet hat. Hu Jia sei ein Krimineller, sagte ein Regierungssprecher. Diesen Mann mit einem Preis auszuzeichnen, das sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Hu Jia sitzt in China eine 3,5-jährige Gefängnisstrafe ab. Er kämpfte für Umweltschutz und gegen die Diskriminierung von AIDS-Kranken in China. Das zweite deutsche Fernsehen ZDF arbeitet sofort nicht mehr mit der Moderatorin Elke Heidenreich zusammen. Die beiden geplanten Ausgaben der Literatursendung Lesen werden nicht mehr produziert. Grund für die Trennung sind Heidenreichs verbale Attacken gegen das ZDF, kurz nachdem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises den Ehrenpreis für sein Lebenswerk abgelehnt hatte. Zum Wetter. Morgen Freitag liegen über dem Mittelland zum Teil wieder Nebel und Hochnebel, sonst ist es teils sonnig. Im Mittelland liegen die Höchstwerte bei 13 Grad. Im Süden ist es morgen oft bewölkt und ab und zu fällt etwas Regen. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad. Am Wochenende liegen über dem Flachland weiterhin Nebel- und Hochnebelfelder, sonst ist es oft sonnig. Im Norden erreichen die Temperaturen 15, im Süden bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Der Sündenfall als gute Tat. Frankreichs Präsident Sarkozy greift der Wirtschaft ins Steuer, damit sie nicht schleudert. Was lange währt, wird endlich dünn. Das Krisenpapier der SVP. Wer mit Öl viel Geld verdienen will, muss für Öl erst viel Geld ausgeben. Daran dürfte Mexikos Petrokonzern scheitern. Das kritische ZDF, seine Kritikerin und die Kritik, die der Sender nicht duldet, zum Rauswurf von Elke Heidenreich. Dann zwei prominente Stimmen zur Krise. Martin Wolf von der Financial Times sagt:
The idea that you can have what is essentially a state-guaranteed utility, returns on equity in 20% or more, is completely ridiculous.
Die Staatsgarantie für Banken ist wichtig, die Vorstellung, dass diese Häuser weiterhin 20% Gewinn einfahren, lächerlich. Und dann der Wall Street-Anwalt Rachin Cohen, der an allen Rettungsverhandlungen teilnahm.
Anybody who was able to predict this magnitude is smoking something which is not permissible in many places.
Wer das Ausmaß dieser Krise vorausgesehen hat, muss ein Kraut rauchen, das in den meisten Ländern verboten ist. Und im Dossier die Unsicherheitskräfte. Rios Polizei ist schnell bereit zu töten, vor allem in den armen Vierteln. Anfang Woche schon hat Frankreichs Präsident Sarkozy vor dem Europaparlament seine wirtschaftspolitischen Konzepte ausgebreitet. Ohne Hemmungen vertrat er staatliche Interventionen, die in Frankreich nicht so überraschen, anderswo aber noch vor kurzem tabu waren, teils heute noch sind. Die Reaktionen auf seine Vorschläge waren entsprechend distanziert und aus Deutschland gab's Haue. Sarkozy aber fährt unbeirrt fort und gibt heute einen drauf. Nicht mehr Theorie diesmal, jetzt geht's in die Praxis. Frankreich stellt als erstes Land ein Konjunkturprogramm vor. Philipp Scholkmann.
Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Monaten wieder markant gestiegen. Die Stimmung der Industrie ist eben auf ein 15-Jahrestief gefallen. Und der Arbeitgeberverband appelliert an die Politik, dringend einzugreifen, denn manche Gewerbebetriebe stünden vor dem Kollaps, weil sie keine Kredite mehr erhielten oder nur noch zu exorbitanten Zinsen. Das sind die letzten Nachrichten aus der französischen Volkswirtschaft. Täuschen wir uns also nicht, die reale Krise ist bereits da, sagte Sarkozy.
Cette crise est là. Nous ne savons pas quelle en sera la durée.
Wie lange, wie tief die Krise sein werde, sei ungewiss, aber sicher sei, die Politik sei gefordert.
Il faut répondre par des mesures de soutien à l'activité.
Nicht nur um den Kapitalismus und die Spielregeln an den Finanzmärkten neu zu definieren, eine Aufgabe, die man keinesfalls mehr den diskreditierten Spekulanten selbst überlassen könne. Der Staat sei auch da, um als der einzige noch vertrauenswürdige Akteur und Kreditgeber die Volkswirtschaft insgesamt nun zu stützen. Sarkozy präsentierte in diesem Sinn ein ganzes Paket von Maßnahmen, das er nicht Konjunkturprogramm nannte, das aber zumindest in Teilen ganz danach aussieht. Dringendste Aufgabe, die Kreditkanäle wieder öffnen. Er werde die Präfekten anweisen, in allen Landesregionen die Klagen der Gewerbetreibenden aufzunehmen. Die Banken, die frisches Kapital vom Staat erhalten hätten, seien nun verpflichtet, zu anständigen Konditionen Geld auszuleihen. Mit vorerst 20 Milliarden Euro will der Staat auch direkt helfen gegen die Kreditklemme. Außerdem sollen sämtliche neuen Investitionen, die die französischen Unternehmen beschließen, von der Gewerbesteuer befreit werden, mindestens auf 1,5 Jahre hinaus. Soweit das Krisenpaket, doch Sarkozy hat auch längerfristige Ambitionen.
Je souhaite que la France se dote d'un grand fonds stratégique d'investissement.
Er will den Staat als Großinvestor auch direkt ins Marktgeschehen eingreifen lassen mit einem eigentlichen Staatsfonds. Ordnungspolitischer Sündenfall oder Protektionismus hieße das wohl anderswo, doch in Frankreich hat der Schutz von strategischen Industriesektoren Tradition. Und Sarkozy will die Tradition den neuen, schwierigen Umständen anpassen, mit diesem neuen Instrument noch vor Ende Jahr. Der Fonds nimmt Geld auf am Kapitalmarkt zu den Vorzugsbedingungen des Staats und investiert gezielt in französische Industrieunternehmen, so der Plan.
Ah, il s'agira pas de spéculer avec l'argent public, mais de faire prévaloir une logique de long terme sur la logique délétère de court terme.
Ähnlich wie irgendein anderer Fonds, nur mit dem einen aber gewichtigen Unterschied, dass nicht der kurzfristige Profit von privaten Spekulanten über die Investition entscheide, sondern der langfristige Erfolg des betroffenen Unternehmens. Es würde eine Zeit lang mit Kapital aus dem Staatsfonds gestützt, im nationalen Interesse, sagte Sarkozy. Er sei überzeugt, dass auch die europäischen Partner mehr tun müssten gegen die Folgen der Finanzkrise in der Realwirtschaft. Mit dem Einbruch der Börse haben die Unternehmen tatsächlich schon jetzt einen Teil ihres Börsenwertes verloren.
Eh bien, je ne serai pas le président de la République qui dans 6 mois se réveillera du fait de la faiblesse des cours de bourse avec les grands groupes industriels français.
Er jedenfalls wolle sich in einem halben Jahr nicht vorwerfen lassen, tatenlos zugeschaut zu haben, wie die französische Industrie zum Schnäppchenpreis von ausländischen Investoren aufgekauft worden sei, sagte Sarkozy. Auch an die Adresse dieser Partner in Europa, die bisher wenig Interesse zeigten, Sarkozys Idee aufzugreifen und selbst solche Staatsfonds für ihre Industrien zu schaffen.
Philipp Scholkmann über Praxis nach der Theorie in Frankreich und jetzt zur Schweiz, Theorie nach der Praxis. Leise, auffallend leise kommentierte die SVP bisher die staatliche Rettungsaktion für die UBS. Notwendig sei die Unterstützung, teilte die Partei vor einer Woche mit, als ausgerechnet die abtrünnige Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf die Rettungsaktion vorstellte. In der Zwischenzeit hat vor allem die SP von sich reden gemacht mit ihrer Forderung nach einer Teilverstaatlichung der UBS. Heute hat die SVP eigene Vorschläge vorgestellt. Inlandredaktor Dominik Meyer.
Parteipräsident Toni Brunner, flankiert von seinem Amtsvorgänger Ueli Maurer und vom Waadtländer Finanzpolitiker Jean-François Rim, Dieses SVP-Dreiergespann nahm sich über eine Stunde lang Zeit zu erklären, dass die Oppositionspartei SVP eben Ja sagt zur Rettungsaktion für die UBS, auch wenn dies ein ordnungspolitischer Sündenfall sei, wie Toni Brunner sagte.
Wir tun das ohne jegliche Begeisterung und es ist auch schade, dass so etwas notwendig geworden ist. Aber wir sind uns bewusst und daher müssen wir dieses Paket auch mittragen, dass es letztlich um die Schweizer Volkswirtschaft, um die Schweizer Gewerbetreibenden, um unser Kreditsystem und um das Vertrauen in den Bankenplatz Schweiz geht.
Nur einzelne Nachbesserungen verlangt die SVP. Zum Beispiel die Eidgenössische Bankenkommission solle entschiedener einschreiten gegen überrissene Löhne und ungerechtfertigte Boni bei der UBS.
Wer Geld vom Staat will, der muss sich auch bei den Boni-Vorschriften machen lassen. Und hier müsste man noch gewisse Bedingungen formulieren und diese auch an das Massnahmenpaket knüpfen.
Künftig müssten Aktionäre mitreden können bei Lohn- und Bonussystemen und die Banken müssten das Eigenkapital erhöhen. So lauten weitere Punkte im neuesten SVP-Papier. Insgesamt findet sich kaum eine wichtige Forderung, die nicht auch von den anderen bürgerlichen Parteien oder gar vom Bundesrat geteilt wird. Vermag die SP mit ihrem Wunsch nach einer Teilverstaatlichung der UBS mindestens zu provozieren, so dürfte die SVP also kaum politisches Kapital schlagen aus der Finanzkrise. Man reibe sich etwas die Augen angesichts der Krise und der komplexen Vorgänge in der Finanzwelt, sagte Parteipräsident Ueli Maurer. Nein sagen zum Hilfspaket, wie vor 7 Jahren zur Milliardenhilfe an die Swissair, das könne die SVP diesmal nicht.
Wenn wir die UBS für sich betrachten könnten, ohne dass sie Auswirkungen hätten, würden wir die UBS sausen lassen, dann müssten wir ihr nicht helfen. Aber in diesem weltweiten System, wenn eine Schweizer Grossbank Konkurs geht, zahlungsunfähig wird, ohne dass der Bund eingreift, da ist der Schaden mit einer Swissair einfach nicht vergleichbar. Das ist Tag und Nacht oder Lichtjahre liegen dazwischen, das kann man nicht vergleichen.
Ein Eingeständnis also der Wirtschaftspartei SVP, dass auch sie keine Alternative kennt zur Staatshilfe an die UBS. Das Ergebnis ist ein geschlossenes Ja der SVP zum Rettungspaket. Der Auftritt heute im Bundeshaus war übrigens, so war am Rande zu hören, abgestimmt mit Parteiübervater und Vizepräsident Christoph Blocher.
Pemex ist in Mexiko ein magischer Name. Pemex ist der staatliche Ölkonzern, der dem Fiskus seit Jahren Milliardengewinne abliefert. Aber diese Geldquelle droht zu versiegen, die Fördermengen schrumpfen. Um den Niedergang zu stoppen, soll heute das mexikanische Parlament eine Reform des Staatskonzerns beschließen. Ob diese Reform allerdings die Wende bringt, ist fraglich. Franco Battel.
Um die Brisanz der Pemex-Reform zu erklären, reicht es, auf eine Zahl zu verweisen. 40% des Geldes, das der mexikanische Staat einnimmt, stammen aus der Schatulle von Pemex. Der staatliche Ölkonzern ist eine Goldgrube und zugleich ein gefährliches Klumpenrisiko. Denn die erschlossenen Ölvorräte gehen zur Neige, reichen wahrscheinlich nur noch für 10 Jahre. Im Golf von Mexiko gibt es zwar weitere reiche Ölvorkommen. Dieses Öl aber liegt tief unten, die Förderung ist sehr aufwendig und sehr teuer. In der Tiefsee nach Öl zu bohren, dazu ist Pemex derzeit schlicht nicht in der Lage. Der Grund ist einfach. Seit Jahren schröpft Mexiko seinen Ölkonzern, die Regierungen schöpfen ab, was abzuschöpfen ist, für die Erschließung neuer Ölfelder aber bleibt wenig bis gar nichts übrig. Zudem ist der Staatskonzern ein verschachteltes, intransparentes Gebilde. Wie viel Geld in welche Kanäle fließt, bleibt undurchsichtig. Aus diesen Gründen hat Mexikos Präsident Felipe Calderón im April angekündigt, Pemex tiefgreifend reformieren zu wollen. Calderón wollte Pemex vor allem für private Investoren öffnen, um damit das notwendige Know-how für Bohrungen im tiefen Wasser zu erwerben. Wenn der mexikanische Senat nun heute über diese Pemex-Reform entscheidet und ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch zustimmt, wird diese von Calderón gewünschte Öffnung für privates Kapital aber kein Thema mehr sein. Zu groß war der Widerstand in Parlament und Bevölkerung. Pemex werde privatisiert und damit verscherbelt, warnten viele. Kaum jemand, der nicht an den mexikanischen Nationalstolz appellierte. Wer sich dieser Argumentation entgegenstemmte, riskierte den politischen Selbstmord. denn Mexiko ist ein Land, das noch immer unter den Folgen fehlgeschlagener Privatisierungen der 80er und 90er Jahre leidet. Und so ist das Gesetz, um das es nun heute geht, nur noch eine Mini-Reform. Immerhin vergrößerte es den Spielraum des Staatskonzerns, das heißt, Pemex kann mehr Entscheide selber treffen, also ohne die Einwilligung der Staatsverwaltung. Der Konzern soll auch transparenter wirtschaften und einen Teil des Gewinns, nämlich 1,5 Milliarden Franken, reinvestieren können. Ob dieser Betrag, der nur einen Bruchteil des gesamten Gewinns ausmacht, ausreicht, um Pemex zu sanieren, ist allerdings fraglich. Wahrscheinlich bräuchte der Konzern dazu sehr viel mehr Kapital. Nur eine tiefgreifendere Reform lässt sich derzeit nicht realisieren. Denn Mexikos politische Landschaft ist zersplittert, keine der drei großen Parteien hat eine Mehrheit und Präsident Calderón muss bei jeder Vorlage für eine Mehrheit kämpfen. Die nun vorliegende Reform ist einfach der kleinste politische Nenner und die Gefahr ist groß, dass die Staatseinnahmen Mexikos zusammen mit den Erdölreserven in den nächsten Jahren drastisch sinken.
Franco Battel. Alles hat mit der Gala für den Deutschen Fernsehpreis vor 2 Wochen angefangen. Literaturpapst und leidenschaftliches Lästermaul Marcel Reich-Ranicki nahm seinen Ehrenpreis nicht an und ließ kaum ein gutes Haar an der Fernsehshow. Elke Heidenreich, die auch Literatur kritisiert beim ZDF, schlug danach in die gleiche Kerbe. Sie schäme sich, beim ZDF zu arbeiten, sagte sie in der Presse und bekommt jetzt die Quittung dafür. Der Sender schmeißt sie raus. Ursula Hötzler.
Elke Heidenreich war nie eine pflegeleichte Mitarbeiterin. Die Autorin hat ihren eigenen Kopf, eine deutliche Sprache und wenn sie einmal von etwas überzeugt ist, dann ist sie schwer davon abzubringen. Genau dafür liebt das Publikum die mittlerweile 65-Jährige. Ihre Sendung Lesen beim ZDF sahen jeweils Hunderttausende und wen sie dort lobte, kletterte auf der Bestsellerliste der Bücher regelmäßig nach oben. Damit ist nun Schluss. Das ZDF hat Elke Heidenreich fristlos gekündigt. Aus, basta, vorbei. Die vielfach ausgezeichnete Moderatorin wird das kaum überrascht haben. Seit sie das Fernsehen, insbesondere das ZDF, nach dem Galaabend verschiedentlich als jämmerlich, verblödet, kulturlos und lächerlich bezeichnet hatte, war der Rauswurf praktisch programmiert. Welcher Arbeitgeber lässt sich schon gerne dermaßen rabiat öffentlich attackieren, selbst wenn der Vorwurf im Kern stimmen würde? Tatsächlich haben verschiedene deutsche Feuilleton-Journalisten der streitbaren Wahlkölnerin in den letzten Tagen inhaltlich Recht gegeben. Auch sie beklagen, dass die Kultur im Fernsehen immer mehr vernachlässigt werde und statt Qualität mehr die Quote zähle. Daneben aber hagelte es auch Kritik. Der eindeutige Tenor, Heidenreich habe sich vor lauter Eitelkeit und Selbstüberschätzung im Ton vergriffen. Eine Einschätzung, die übrigens auch Marcel Reich-Ranicki vertritt, der greise Literaturpapst, der die ganze Debatte ursprünglich ausgelöst hatte und der von Elke Heidenreich ausgesprochen geschätzt wird. Nun also ist die Sendung Lesen Geschichte und nach 2-wöchiger Kulturdiskussion der vorläufige Schlussstrich gezogen. Gut, dass wieder einmal darüber geredet und geschrieben wurde, könnte man sagen. Denn dass sich nun das ZDF oder Elke Heidenreich grundsätzlich ändern würden, das glaubt im Ernst niemand. Immerhin sind die Fronten jetzt wieder klarer. Und um die fristlos entlassene Literaturmoderatorin muss man sich ohnehin keine Sorgen machen. Sie ist als Autorin und Kolumnistin weiterhin stark gefragt. Schließlich gilt Elke Heidenreich nach dem Magazin Cicero als Deutschlands einflussreichste Intellektuelle.
Das war der Bericht von Ursula Hürzeler im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's so weiter. Eine Krise, zwei Stimmen. Der Kommentator der Financial Times, Martin Wolf, und Roger Cohen, der Wall Street Anwalt, der immer dabei ist, wenn's brennt. Dann ein Kanton ohne Verbandsbeschwerde, das Beispiel St. Gallen in der Abstimmungsvorschau. Und im Dossier die Kriminalisierung der Armut. In Rios Elendsvierteln erschießt die Polizei jeden Monat mehr als 100 Menschen. Dass die Finanzwelt derart ins Schleudern kam, hat auch mit der Rolle der Medien zu tun, die selbst über die abenteuerlichsten Operationen der Investmentbanken sehr oft sehr unkritisch berichteten. Das gilt für viele, nicht für alle. Zu den kritischen Beobachtern der Szene gehört ein älterer Herr in London. Er heißt Martin Wolf und ist Kommentator der Financial Times. Wolf gehört zu den renommiertesten Autoren der Zeitung und wird weltweit gelesen, offenbar aber nicht von allen, die ihn lesen müssten. Priscilla Imboden hat ihn in der britischen Hauptstadt getroffen.
Nein, auch er habe die Krise nicht vorausgesehen, gibt Martin Wolf zu, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß.
That's what people essentially missed, and I was certainly one of them.
Doch damit sei er in guter Gesellschaft, fügt der Chefökonom der Financial Times augenzwinkernd hinzu. Der Nobelpreisträger Paul Krugman etwa gehört auch dazu. Glücklicherweise hätten die Regierungen aber dezidiert und mutig reagiert, sagt Wolf. Er findet es sinnvoll, wenn sich der Staat direkt am Eigenkapital der Banken beteiligt, damit diese ihre wertlosen Papiere abschreiben können. So sichere sich die öffentliche Hand ihren Teil vom Wert der Bank. Schlechter findet er die Lösung der Schweiz, nämlich die wertlosen Papiere aus der UBS auszulagern und in eine staatliche Gesellschaft einzubringen, denn
normally it's pretty clear that the losses fall on the state.
Es sei klar, dass in der Regel der Staat dann auf den Verlusten sitzen bleibe, denn es sei fast unmöglich, diesen Papieren einen Preis zu geben. Die Chance, dass sie später teurer verkauft werden könnten, sei praktisch gleich null. Blickt er in die Zukunft, so sieht Martin Wolf zwei Wege, die aus der Krise führen.
There are only two ways out of this, very broadly defined, apart from just leaving things as they are. One is to cut out a very safe bit of the banking system.
Ein Weg sei, einen Teil der Finanzbranche abzusondern und sehr stark zu überwachen. Der Öffentlichkeit müsste man dann klarmachen, dass ihr Geld nicht sicher sei, wenn sie es anderswo investierten.
The other possibility, which is I think what we're moving towards, is we create very, very large, relatively stable banks.
Viel eher glaubt Martin Wolf aber an den zweiten Weg, dass der ganze Finanzsektor stärker reguliert werde und dass große, aber sichere Banken geschaffen würden. Die Gewinner der Krise in den USA, wie The Bank of America etwa, seien auf Einkaufstour gegangen und seien weiter gewachsen. Man könne es sich in Zukunft nicht erlauben, sie Konkurs gehen zu lassen. Diese Banken würden bald streng reguliert werden, weil sie in der Praxis Teil des staatlichen Systems seien.
We should end up with a utility sort of banking system, much safer, much better capitalized and with lower returns.
Daraus würde ein System entstehen, bei dem die Banken wie Versorgungsbetriebe funktionierten, viel sicherer als heute und mit tieferem Gewinn. Das würde aber bedeuten, dass die Zeiten der hohen Renditen für die Banken endgültig vorbei wären.
For sure, yes, so that would be the purpose. The idea that you can have what is essentially a state-guaranteed utility returning returns on equity.
Natürlich, das sei auch das Ziel, sagt Martin Wolf von der Financial Times. Die Vorstellung, dass Banken weiterhin überdurchschnittliche Renditen von 20% und mehr machen könnten, sei absurd. Das sei nur möglich, wenn sie hohe Risiken eingingen. Für eine Industrie mit staatlicher Garantie sei das völlig inakzeptabel.
Priscilla Imboden. Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, Wachovia, AIG, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Das ist nur der Anfang einer sehr langen Liste. All diese einst renommierten Häuser sind Kunden des gleichen Anwalts, Roger Cohen. Bei allen Krisenverhandlungen, die diese Unternehmen in jüngster Zeit führen mussten, saß er mit am Tisch. Cohen ist Chef der großen Kanzlei Sullivan & Cromwell und gehört als solcher zu den einflussreichsten Figuren der Wall Street. Fast im Alleingang baut dieser Mann die Finanzindustrie in Lower Manhattan um. Bert Soltermann hat ihn dort getroffen.
Hager, eher klein, altmodische Brille, weder Hosenträger noch Manschettenknöpfe. Roger Cohen sieht nicht aus wie ein Staranwalt, doch genau das ist er. Steckt in den USA eine Bank in Schwierigkeiten, wendet sie sich in der Regel an Cohen. Im Moment komme er kaum zum Schlafen, sagt der 64-Jährige.
You could figure out how much coffee is consumed in the world by taking my consumption and multiplying it by two.
Man könne den weltweiten Kaffeekonsum errechnen, indem man den seinen mit zwei multipliziere, scherzt er. Der Chef von Sullivan & Cromwell, einer Kanzlei mit 650 Anwälten, 400 davon am Hauptsitz in Manhattan, saß in den letzten Wochen stets mit am Tisch, wenn über das Schicksal von einstigen Bankriesen wie Bear Stearns, Lehman Brothers oder Wachovia verhandelt wurde. Es waren juristisch komplexe Übungen, seine Klienten, die Banken, hatten Rat bitter nötig. Derzeit finde weltweit eine tiefgreifende Konsolidierung des Bankensektors statt, und diese würde noch beschleunigt durch die Wettbewerbsbehörden, die Fusionen und Übernahmen in der Krise eher genehmigten als sonst, sagt Cohen. Resultat: weniger, dafür größere Banken, auch an der Wall Street, zudem mehr ausländische Eigentümer. New York werde seinen Rang als wichtigster Finanzplatz der Welt deswegen aber nicht einbüßen, glaubt Cohen, weil auch London oder Zürich geschwächt seien.
On a relative basis, I think New York will remain in its current position.
Roger Cohen sagt, um ähnliche Finanzkrisen zu verhindern, brauche es nicht mehr Regulierung, aber eine bessere und eine, die international optimal abgestimmt sei. Finanzleute ziehe es stets dorthin, wo die Gesetze lax seien.
People will gravitate to wherever there is a lack of regulation, and unless we can get synchronized regulation and cooperative regulation, it can be any country in the world which can blow us all up in financial terms.
Es sei wichtig, dass nicht nur die Banken, sondern auch Hedgefonds oder Hypothekeninstitute reguliert würden, aber auch einzelne Instrumente wie Kreditderivate. Es brauche zudem erfahrenere Leute in den Aufsichtsbehörden, die Alarm schlagen und eingreifen, wenn es zu neuen Fehlentwicklungen komme. In Zeiten der Euphorie und des großen Geldverdienens würde zu wenig hinterfragt, sagt Cohen. So sei es auch dieses Mal gewesen.
In times when there is euphoria and everybody's making a lot of money, there is often a lack of willingness to really dig deeply and see what is happening.
Roger Cohen, der Wall Street Insider, sagt, er selber habe die aktuelle Krise kommen sehen, nicht jedoch ihr Ausmaß. Unter den heutigen Bedingungen sei dies auch nicht möglich gewesen.
Anybody who was able to predict this magnitude is smoking something which is not permissible in many places.
Wer etwas anderes behaupte, hätte ein Kraut geraucht, das in vielen Ländern verboten sei.
Der Widerstand des VCS gegen ein Fußballstadion in Zürich hat zu einer politischen Reaktion geführt, die Initiative gegen das Verbandsbeschwerderecht. Das Volk wird am 30. November über diesen Vorschlag entscheiden. Ein Kanton der Schweiz, St. Gallen, hat sogar erste Erfahrungen mit einem solchen Verbot, denn dort dürfen Umweltverbände seit einem Jahr schon keine Baueinsprachen mehr einreichen. Roland Wermelinger.
Die deutliche Zweidrittelsmehrheit, mit der die St. Gallerinnen und St. Galler ihr kantonales Verbandsbeschwerderecht abschafften, überraschte. Auch wenn aus dem ursprünglichen FDP-Vorstoß eine Behördenvorlage wurde, die Kantonsregierung und alle bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände kämpften geschlossen für die Abschaffung. Nicht zuletzt mit dem Argument, dass es ja noch das nationale Verbandsbeschwerderecht gebe und deshalb kein zusätzliches kantonales mehr brauche. Der St. Galler Entscheid entstand auch unter dem Eindruck der Stadionstreitereien in Zürich und St. Gallen. Die hatten zwar faktisch nichts mit der Vorlage zu tun, schürten aber den schlechten Ruf der Umweltverbände als Blockierer und Verhinderer. Das St. Galler Beschwerderecht wurde nach dem Volksentscheid sehr schnell aufgehoben und das bekommt nebst vielen kleinen lokalen Organisationen vor allem der Heimatschutz zu spüren. Der Präsident der Sektion St. Gallen-Appenzell, Andreas Jung.
Wir spüren das wesentlich stärker als die anderen Umweltverbände, dadurch, dass uns einfach die Hände gebunden sind. Wir spüren das. Und wir empfinden das auch sehr stark als Verlust.
Ganz allgemein heißt es auf den Geschäftsstellen der Umweltverbände, sei das Klima frostiger geworden im Umgang mit den Gemeinden und Bauherren.
Früher mussten sie uns akzeptieren, spätestens in einem Streitfall, und heute können sie uns doch ziemlich links liegen lassen. Ja, so ist es.
Das tun nicht alle, aber einzelne schon, sagt Heimatschutzpräsident Andreas Jung und zählt Beispiele von Bauprojekten auf, die sie noch erfolgreich verhindern konnten und heute aber nicht mehr könnten. Überbauungen in Parks und alte Häuser, die dem Backerzahn weichen sollten. Ein aktuelles Beispiel seit der Abschaffung des Beschwerderechts gibt es allerdings nicht und auf der anderen Seite können auch die Gegner der Verbandsbeschwerde noch keine harten Fakten liefern. Der Rechtsanwalt und FDP-Kantonsrat Walter Locher lancierte die Abschaffung seinerzeit. Ihm fällt immerhin auf, dass im Kanton St. Gallen ein paar große Unternehmungen angesiedelt werden konnten in den letzten Monaten.
Also es gibt schon Fälle, wo jetzt eben eigentlich die Hemmung der Bauherren, überhaupt ein schwieriges Projekt an die Hand zu nehmen, etwas gefallen ist. Das ist ja positiv und wir haben im Kanton St. Gallen ja einige sehr gute Ansiedlungsbeispiele jetzt. Ich will nicht sagen, dass das einzig und allein mit dieser Frage zu tun hat. Da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Aber das positive Klima, das diese Abstimmung geschaffen hat, das wirkt.
Wie fest sich früher Investoren und Bauwillige vom Verbandsbeschwerderecht abhalten ließen oder sich zumindest in Zurückhaltung bei der Planung übten, weil sie das beschwerliche Beschwerdeverfahren fürchteten, das lässt sich nicht quantifizieren. Wahrscheinlich wird auch künftig keines der Bilder wahr, die von den Gegnern und Befürwortern im Abstimmungskampf gezeichnet wurden. Der Kanton St. Gallen wird nicht von Bauwütigen mit Beton zugeklebt. Es werden aber auch keine Investorenschlange stehen, nur weil mit dem Verbandsbeschwerderecht ein mögliches Hindernis weggeräumt wurde.
St. Gallen ein Jahr nach der Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts. Das war ein Beitrag von Roland Wermelinger. Es ist 18.36 Uhr gleichzeitig fürs Dossi. Rio, das ist Copacabana, Karneval, Samba. Solche Etiketten sind zweifellos klischiert, oberflächlich. Nehmen wir einen neuen Anlauf und sagen, Rio, das ist Krieg. Überraschend, sicher, aber auch wahr. Immerhin ist sogar eine Delegation des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, in Rio im Einsatz. Denn die Gewalt in der brasilianischen Metropole überbordet und im Hinterland sind die Verhältnisse kaum besser. Im ganzen Bundesstaat kommen jedes Jahr 6.000 Menschen um durch Gewalt. Jedes fünfte Opfer verliert das Leben durch Kugeln aus Polizeiwaffen. Aus Rio de Janeiro, Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Rio de Janeiro hält einen Rekord, um den es nicht zu beneiden ist. In den letzten 14 Monaten hat die Polizei 1.548 Menschen umgebracht. Leute, die starben, weil sie angeblich Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hätten. So fordert die Arbeit der Polizei von Rio 110 Tote im Monat oder fast 4 pro Tag. Dass die Verbrechensbekämpfung zur sozialen Säuberung mutiert, hat inzwischen das Internationale Komitee vom Roten Kreuz alarmiert. Zum ersten Mal ist das IKRK im Dschungel einer Großstadt tätig, in der eine Art sozialer Bürgerkrieg tobt. Nichts zeige besser als das, in welch katastrophaler Verfassung sich die öffentliche Sicherheit in Rio de Janeiro befinde, sagt der lokale Gewaltspezialist Ruben César Fernandes.
Es ist ein Signal important, dass wir nicht eine Situation der Kriminalität kommen.
Priorität des IKK ist der Schutz der Bevölkerung vor den Auswüchsen der Gewalt, genau wie auf anderen Konfliktschauplätzen auch. Ein Anspruch, der Aktionen erfordert in den Favelas, in den an den Hügel klebenden Armensiedlungen. IKK-Sprecherin Silvia Backes.
E levando esses conhecimentos básicos de primeiros socorros a comunidades que têm pouco acesso a atendimento de saúde, atendimento emergencial.
In zwei vom illegalen Drogenhandel kontrollierten Favelas unterrichteten 30 Rotkreuz-Freiwillige die Bevölkerung in erster Hilfe. Damit werde Leben gerettet, weil die armen Rio de Janeiros kaum Notfalldienste in Anspruch nehmen könnten.
Uma ambulância não passa, ou mesmo os próprios profissionais de saúde se sentem às vezes em perigo, sentem medo de entrar.
Meist seien die Gassen in den Favelas zu eng für Ambulanzen. Oder verängstigte Fahrer weigerten sich, mit den Rettungsfahrzeugen auch nur in die Nähe von armen Siedlungen zu kommen. Außerdem versucht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, den Polizeialltag ganz direkt zu beeinflussen, indem die Organisation Grundsätze des humanitären Völkerrechts oder der Verhältnismäßigkeit beim Schusswaffengebrauch in die Ausbildung der Polizisten einfließen lässt. Das IKK mache das nicht selbst, sondern ziehe Fachleute bei, erklärt Silvia Backes. Gerade habe ein Polizeiausbilder aus Frankreich in Brasilien seine Tätigkeit aufgenommen. Dass die Ergebnisse noch nicht einmal messbar seien, nimmt das IKK in Kauf.
Es ist ein Prozess lang und demorado, não é uma coisa que acontece na noite pro dia. Nós temos, por exemplo, só a Polícia Militar do Rio de Janeiro mais de 30.000 homens.
Man stehe vor einer titanischen Aufgabe, sagt Silvia Backes. Allein in Rio gäbe es mehr als 30.000 Polizeibeamte. Der Wandel könne sich also unmöglich über Nacht einstellen. Es brauche Zeit. Für das Rote Kreuz besonders wichtig sei, dass jeder, der heute Karriere machen wolle im Korps, immer wieder auf die Schulbank zurückkehren müsse. Wenn sich Drogenbanden und die Polizei in den Favelas mit Kriegswaffen befehden, erinnert Rio de Janeiro an einen nahöstlichen Kriegsschauplatz. Tatsächlich machen die 6.000 Gewaltopfer von Rio rund die Hälfte der Toten aus, die es 2007 im Irak gegeben hat. Die Polizei töte wahllos am häufigsten unter den Armen, heißt es bei Amnesty International. Für den UNO-Sonderausschuss für außergerichtliche Hinrichtungen kommt es in Rio zu so vielen Tötungsdelikten durch die Polizei, dass man von sozialen Säuberungen sprechen müsse. Statistisch gesehen sei die Polizei für jedes fünfte Tötungsdelikt verantwortlich. Dafür, dass die Polizei Teil des Problems statt der Lösung ist, gibt es viele Gründe. Ein ganz wesentlicher ist, dass die Polizei nicht immer auf der Seite von Recht und Gesetz steht. Der UNO-Ausschuss hat ermittelt, dass viele der schlecht bezahlten Polizisten an dienstfreien Tagen im Sold des organisierten Verbrechens stehen. Oder aber Todesschwadronen angehören, die in armen Vierteln im Auftrag von Geschäftsleuten mit Brachialgewalt für Ruhe und Ordnung sorgen. Andererseits ist die Brutalisierung des Verbrechens so weit fortgeschritten, dass sich die Polizisten vorkommen wie lebende Zielscheiben. Und, wie es der Gewaltspezialist Ruben César Fernandes formuliert, mit dem Finger am Abzug leben und dem Tötungsanspruch im Hinterkopf.
Está a noção de que a qualquer momento, in qualquer situação, vai haver tiro contra o policial. Ele se sente como alvo. Então ele está sempre na beira do...
Die Gewalt in Rio produziert so viele Opfer, dass eine verängstigte Gesellschaft immer stärker radikale Lösungen und ihre Verfechter bevorzugt. Wahltag ist Zahltag, die Rambos unter den Politikern, die Anwälte des kurzen Prozesses haben Konjunktur. Sergio Cabral, der amtierende Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro, ist keine Ausnahme.
A nossa política de segurança não é atirar. A nossa política de segurança é combater o crime. Agora não podemos aceitar que marginal atire num policial e que a nossa polícia não reaja.
Wohl entspreche eine wild um sich schießende Polizei nicht seinem Sicherheitskonzept, verkündet der Gouverneur. Eine Polizei, die ohne zu reagieren ihre Beamten reihenweise abknallen lasse, aber ebenso wenig. Erfolgreiche Politiker wie Rios Gouverneur brauchen Ergebnisse. Und wer in Kauf nimmt, wie Sergio Cabral, dass die Polizei lieber einmal zu viel abdrückt als einmal zu wenig, der bekommt sie auch. Es sind die 1548 Toten der Säuberungen in den tristen Vorstädten und Favelas, offiziell dargestellt als gemeingefährliche Individuen, die eliminiert worden seien. Immerhin kann sich der Gouverneur von Rio de Janeiro damit brüsten, dass die Allianz zwischen seiner Sicherheitspolitik und einer straffälligen Polizei zu einem leichten Rückgang der Zahl von konventionellen Gewaltverbrechen geführt hat. Allerdings zum hohen Preis, dass der Rechtsstaat selbst zum gefährlichen Querschläger wird.
Gewaltexzesse in Rio, das war ein Bericht von Ulrich Achermann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Massimo Agostinis und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Martin Durer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.